Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein neues Seminar von mir und ich freue mich schon drauf, auf Michaels kritische Fragen zu antworten.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Und Karl-Heinz, zieh dich warm an. Ich habe mir einige Fragen, nachdem ich mir dein Seminar angeschaut habe ich mir einige Fragen notiert und jetzt geht's sozusagen los. Bist du vorbereitet?
Unbedingt, hau rein.
Unbedingt. Also die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, eigentlich bist du doch Dachdeckermeister, ja? Und bist selbstständig. Selbstständiger Dachdeckermeister, Unternehmer. Ist dir jetzt langweilig? Hast du nichts zu tun? Ja? Muss man mit deiner Frau sprechen oder warum? Ja? Und vor allen Dingen, seit wann bist du als Coach, Seminar und auch Keynote-Speaker unterwegs?
Ja, also es ist schon lustig, ne? Ich weiß nicht, ich gehöre wahrscheinlich auch zu den Menschen, die nicht schnell genug Nein sagen können, wenn sie gefragt werden, ob sie Vorstand für irgendwas werden wollen. Aber ich glaube, bei mir ist das so eine gewachsene Geschichte. Mein Vater hat sich selbstständig gemacht, als ich geboren wurde, 1966, und der war dann später mal Obermeister. Ich war dann öffentlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für Umweltschutz bei uns in der Innung zuständig. Das heißt, ich bin natürlich da reingewachsen. Irgendwann mal bin ich dann stellvertretender Vorsitzender geworden oder also stellvertretender Landesinnungsmeister bei uns in Baden-Württemberg. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass es mir relativ leicht fällt, vor Menschen zu sprechen. Das ist hilfreich, ja, wenn man in so einer Position ist, du als Vizepräsident, ich als Landesinnungsmeister. Wenn du den Mund nicht aufkriegst, wäre das schon mal eine schlechte Geschichte. Dann, was ich auch schon immer gemerkt habe, früher war es zum Beispiel so, in meiner Jugend habe ich mich sehr stark mit Elektronik, Digitalisierung, Funk- und Nachrichtentechnik beschäftigt. Und auch da war es schon so, dass ich als junger Mensch mit 20, 25 Jahren, ich war auch damals schon sehr digital. Ich hatte, war einer der ersten in Deutschland, die mit einem Lorenz-Funkfernschreiber den digital ans Funkgerät angeschlossen haben, um damit Text zu übertragen. Noch mit so einer Lochstreifenrolle. Völlig verrückt, ja. Und dann kam später der Commodore C64 und ich war da einfach schon immer fit. Ich war sehr belesen und dann habe ich dieses Wissen an andere Freunde weitergegeben. Und irgendwann mal habe ich dann auch im Verband gemerkt, Mensch, ist doch scheiße. Ja, jeder junge Mensch, der ins Handwerk kommt, er muss immer das Rad neu erfinden. Ja, er fängt an bei Null quasi. Meisterprüfung ist ja quasi Null. Du weißt theoretisch alles, kannst aber noch nichts. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ich meine das rein praktisch. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Seminare zu geben und bin natürlich, du weißt es, je mehr man drüber redet, je mehr man sich beschäftigt, desto besser wird man. Und so habe ich dann irgendwann mal entschlossen, ich könnte Coach werden. Ja, jetzt erlebe ich es ganz oft, übrigens lustigerweise in den sozialen Medien, dass ich angegriffen werde. Du kannst dich doch nicht Coach nennen, du hast doch gar keine Ausbildung. Aber ganz ehrlich, mir stellt sich die Frage, was ist denn letztendlich besser? Ja, jemand, der das selbst alles erlebt, erlernt und erlitten hat, oder der jetzt irgendeine theoretische Ausbildung hat und dann glaubt, irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen zu können. Wir kommen im Laufe des Gesprächs noch drauf, wo ich die großen Probleme sehe. Und interessanterweise ist es so, weil die Leute halt merken, ich kann auch gut reden, werde ich halt auch als Keynote-Speaker gebucht. Das Ganze hat sich so, würde ich sagen, in den letzten 5, 6, 7 Jahren entwickelt.
Also ich habe dich ja jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, also im Podcast ja regelmäßig, ja, und wir haben ja beide so für uns auch, sagen wir mal, festgestellt, wir können ohne Punkten, ohne Komma quatschen, ja. Bei dir ist es offensichtlich eine Gabe, bei mir, ich habe mich da am Anfang sehr, sehr schwer getan. Ich bin echt froh, dass du quasi das auch teilst, dass du das auch weitergibst und dass du auch so wissbegierig bist. Du bezeichnest dich ja selbst auch als Digital-Elektronik-Nerd. Ja, und die Coaches, das ist eine interessante Sache, wenn du dir mal so die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien anguckst. Da gibt es ja sehr viele Coach, Influencer-Coach, das scheinen ja momentan so die begehrtesten Berufe zu sein, wo man offensichtlich, also muss jetzt aufpassen, wo man offensichtlich sehr leicht Geld verdienen kann, zumindest scheinen das viele zu glauben. Die versprechen dir ja alles und Weg zur Glückseligkeit, Reichtum ohne Ende. Aber du hast ja schon gesagt, ja, was glaubst du, warum du als Coach qualifiziert bist? Was glaubst du, warum du besser bist als einer dieser selbsternannten und was machst du vor allen Dingen besser?
Also ich beobachte Social Media jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und natürlich, wir müssen an der Stelle auch mal sagen, es gibt natürlich sehr gut ausgebildete Coaches und Unternehmensberater, die wissen schon, was sie können. Die haben eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, die sind oftmals auch fit in Steuerrecht und überhaupt in Recht, was ich jetzt in dem Fall zum Beispiel gar nicht bin. Das delegiere ich dann eher wieder weiter. Es gibt also schon diesen klassischen, richtig gut ausgebildeten Coach und Unternehmensberater. Ich glaube, das kommt aus den großen Firmen, ja, so Konzerne. Da war es ja schon immer üblich, dass die wirklich gute Leute bezahlen, damit die auch mal auf den Betrieb gucken und sagen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, du kannst es halt nicht eins zu eins auf einen Dachdeckerbetrieb übertragen. Also das heißt, wenn du als Coach ausgebildet bist und eher gewohnt bist, mit großen oder sehr großen Betrieben umzugehen, dann weiß ich jetzt nicht, ob du wirklich so qualifiziert bist für das Handwerk. Es sei denn, du hast einen handwerklichen Hintergrund. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, warum ich glaube, dass es für mich, dass ich als Coach gut qualifiziert bin, Handwerkern etwas über Handwerk zu erzählen, weil ich es halt einfach alles selbst erlebt habe. Und was mich halt völlig fertig macht, und es nervt mich zu Tode, mit Corona hat es ja angefangen, dass viele Leute im Internet versuchen, einfach den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn die das bei reichen Leuten machen, denen das nicht wehtut, habe ich kein Problem damit. Aber mir tun die vielen Kolleginnen und Kollegen leid, die nicht optimal aufgestellt sind, vielleicht wirklich auch damit kämpfen, gutes Geld zu verdienen, bei denen auch mal der Euro knapp ist, Michael, ja. Es gibt viele gute Betriebe, aber es gibt auch viele Betriebe, die müssen schon auch aufs Geld achten. Und jetzt kommt irgend so ein Anführungsstriche Vollpfosten daher und sagt, das, wenn du das so machst, wie ich dir das erzähle, wirst du unfassbar reich, ja. Wir sprechen nachher noch über ein paar andere Punkte, die damit zusammenhängen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Oder dass sie dir irgendwelche PDFs verkaufen, wo nichts taugen. Oder dass sie dich, was mir auch auf den Sack geht, ist, wenn sie so versuchen, dich ständig als Milchkuh, die sie ständig melken können, an dich dran zu binden, ohne dass da ernsthafte Dienstleistung kommt. Oder ich habe letztens mit einem Coach rumgestritten, der hat gesagt, du darfst deinen Kunden gar nicht sagen, wie sie es machen sollen, sondern die Kunden sollen sich selber entwickeln und du darfst nur begleiten. Was für ein Bullshit. Du musst doch einmal im Leben dann auch mal zeigen, wie es vielleicht besser funktionieren könnte. Du kannst doch nicht sagen, ich begleite dich als Coach, aber wie es funktioniert, das musst du schon selber lernen.
Ja, also ich kenne diese Coaches, die du jetzt meinst, die haben in der Regel, wenn sie ein bisschen erfolgreicher sind, haben sie einen sehr gut aufgestellten Strukturvertrieb, ja, nutzen im Prinzip auch Social Media für Werbung oder auch YouTube und alles und so weiter. Ja, die sind da schon sehr, sehr erfolgreich. Ich habe jetzt auch mal mich mit einem jungen Kollegen unterhalten, ein Schreiner, also ein anderes Gewerk, ja, hat irgendwie gerade sein Meister gemacht. Und hat irgendwie 30.000 Euro von Mama, Papa so als Startkapital gekriegt. Und die wollte er im Prinzip direkt jetzt investieren in so einen, ja, Coach, wo ich dann gesagt habe, hier, du hast doch ganz andere Probleme momentan. Du hast keine Werkstatt, du hast keine Ausstattung. Ja, kauf dir eine Formatkreissäge und Werkzeug, dass du arbeiten kannst. Ja, gib doch erst mal Gas und dann kannst du gucken, ja, so sukzessive. Das fände ich im Prinzip, das finde ich eigentlich irgendwie nicht ganz so geil. Ja, und ich bin mir absolut sicher, dass du so nicht vorgehst, dass du im Prinzip auch dann sagen würdest, wenn es keinen Sinn macht an dieser Stelle oder wenn du tatsächlich auch nicht helfen kannst. Du hast ja eine eigene Homepage, ja, also jetzt außerhalb deines Dachdeckerbetriebs, erfolgreich-handwerker.de. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes alles verlinken. Und du hast ja auch einige Seminare, die ich Gott sei Dank auch nutzen darf. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Für mich auch total leer und vor allen Dingen auch total hilfreich, ja, weil es auch wirklich aus der Praxis rauskommt. Und es würde mich mal interessieren, oder wahrscheinlich, ich weiß es ja, du hast mir ja schon erzählt, unsere Zuhörer, wie sind dann diese ganzen Seminare entstanden?
Also angefangen hat es bei mir auch so mit Corona, wann war das, 2021, 2022, wo ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, was passiert eigentlich gerade so außenrum. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so mit der eigenen Prozesse nicht mehr so richtig glücklich bin. Ich habe in den Jahren zuvor unseren Betrieb ISO 9001 zertifiziert, meisterhaft mit 5 Sterne, viel, viel Papier, viele Prozesse entwickelt, aufgeschrieben, niedergeschrieben, Organigramme geschrieben und so. Und dann ist mir so aufgefallen, ist ja schon alles cool, aber es hilft mir kein Stück im Tagesgeschäft weiter. Ja, ich muss ja auf Strecke kommen, ich muss Angebote schreiben, damit ich Aufträge bekomme, ich muss Rechnungen schreiben, damit Geld reinkommt. Das heißt, du kannst dich natürlich zu Tode organisieren, Oder du verdienst Geld, ja. Also ich meine, allein davon, dass man im Büro sitzt und irgendwas tut, was auch immer, verdienst du halt kein Geld und kannst deine Mitarbeiter nicht beschäftigen. Und weil ich halt so ein Elektronik-Nerd bin und mich das dann plötzlich mal der Zeitpunkt kam, wo ich gesagt habe, mich nervt es, dass ich so unfassbar viele Computer, Server, weiß der Teufel was, dann dieses mobile Arbeiten. Natürlich kann man mit Remote Desktop auf seinen Server zugreifen, aber es war geil, war es nicht mehr. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, was gibt es für Alternativen? Und da war Software as a Service noch relativ neu. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt den umgekehrten Fall. Ich überlege nicht, welche Software habe ich und wie kann ich damit künftig weiterarbeiten, sondern ich habe gesagt, pass mal auf, ich tue mich jetzt ganz stark limitieren. Ich kaufe jetzt nur noch ein iPad mit Internetzugang, also ein LTE oder UMTS, Quatsch, 5G, iPad. Und jetzt versuchst du mal, alles nur noch mit diesem iPad zu erledigen. Und was darauf nicht läuft, trittst du in die Tonne. Damit war relativ schnell klar, dass ich meine 30 Jahre genutzte Handwerkersoftware in die Tonne treten muss. Damit war klar, dass viele Dinge nicht mehr funktionieren. Allein schon durch das Apple-Betriebssystem bist du dann limitiert, weil du halt viele Handwerkersoftware oder Dinge gar nicht mehr verwenden kannst, weil die halt nicht auf Windows laufen. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, du hast den kompletten Prozess ja damals mitbekommen, mich wirklich so effizient zu machen, dass ich alles nur noch mit dem iPad mache. Und dann kam mir natürlich der Gedanke, wenn ich das so geil hinkriege, vielleicht gibt es ja Leute da draußen, denen das auch Spaß macht. Und dann habe ich tatsächlich alles in Online-Seminare gepackt und es läuft wirklich sehr erfolgreich. Also ich habe in Deutschland mittlerweile wirklich viele Seminarkunden, die das Online-Seminar anschauen. Das gibt es auch in Präsenz. Aber online ist halt cool, weil du es halt immer wieder anschauen kannst. Ja, das ist, glaube ich, auch bei mir so eine coole Geschichte. Alle meine Seminare kaufst du nicht einmalig, sondern die kaufst du und kannst sie so oft anschauen, wie du willst. Und dann ging es natürlich weiter. Irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, iPad-only ist jetzt nicht jedermann seine Sache. Natürlich lernst du aus iPad-only auch viel, wenn du mit Windows-Notebooks oder so arbeitest. Aber es erreicht halt nicht alle. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass der Prozess, den ich durchgemacht habe, mich generell besser zu organisieren, also Best Practice zu entwickeln für alle meine Bereiche, auch interessant sein könnte. Und glaube, was mir dann persönlich auch viel geholfen hat, ich war immer so angenervt, wo lege ich was ab, wie strukturiere ich mich, wie plane ich meine Ziele und meine Zukunft. Und damit sind dann eben Seminare entstanden, Best Practice im Handwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Über das sprechen wir heute. Das Gleiche gibt es bei mir auch für Meisterschüler. Und ich habe ein neues Seminar entwickelt, das die Eigenorganisation, das heißt Live Operating System, mit Notizen, wie man sich einfach selber besser strukturieren kann.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, du hast also alles selbst erlebt und auch erlitten, in Anführungszeichen. Ich glaube, da gibt es einfach nicht mehr Praxisbezug. Und ich habe das ja auch tatsächlich miterlebt, als du damals von einer tradierten Softwarelösung, die auf dem Server läuft, native App, also ein Programm, jetzt quasi gewechselt bist auf Plankraft, also eine Software-as-a-Service-Lösung. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass du auch damit Plankraft ein Stück weit nach vorne gebracht hast, weil ich durfte ja so einen Teil immer mitbekommen mit deinen neuen Ideen, die du da hast und so. Da hast du ja schon auch wirklich so ein Stück weit getrieben an der Stelle. Also sehr, sehr interessant und ich weiß ja auch, weil wir uns schon eine Zeit lang kennen und auch den Podcast machen und uns auch darüber hinaus auch noch sehr oft austauschen, dass dir drei Dinge wichtig sind. Also Effizienz, das ist bei mir genauso. Ja, Minimalismus, okay, ja, da bist du mir voraus. Best Practices, ja, da bin ich auch wieder bei dir und alles auf der Basis von Expertenmeinungen. Erzähl uns doch mal etwas darüber.
Genau, also das Thema Best Practice betrifft ja jetzt nicht nur die Organisation. Wir haben in dem Podcast vorher, gerne nochmal nachhören, wenn ihr das wollt, über Michaels PV-Akademie gesprochen. Es ist halt schon so, ne? Es gibt im Leben, gibt es Dinge, die kann man 100 verschiedenen Ausführungen machen. Aber richtig geil ist halt meistens nur eine Art der Durchführung. Und ganz ehrlich, wir sind Handwerker. Es wurde schon. Sobald du irgendwie mit Hand Dächern gebaut hast, hast du dich mit deinem Kunden irgendwie geeinigt, was das kostet, ja. Du hast Angebote geschrieben schon immer, du führst die Arbeiten durch. Wir sind doch keine Raketentechnik. Wir haben Standards, die auf Fachregeln basieren. Ja, das ist auch so eine wichtige Geschichte, wenn wir jetzt über technische Dinge sprechen. Also wir überlassen es nicht dem Zufall. Wir sagen auch nicht nur, unser Weg ist der richtige, aber wir sagen schon mal, den Weg sind wir schon mal gegangen und der ist geil. Und ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren so gesagt, weil Wie gesagt, ich komme aus der ISO 9001-Zertifizierung und da betrachtest du erstmal alles. Und der Aufwand wird eigentlich erstmal mehr statt weniger. Erst im Laufe der Zeit fängst du an, wegzustreichen. Was brauchst du überhaupt alles noch? Was ist wichtig, um dein Tagesgeschäft zu erledigen? Und da habe ich relativ schnell gemerkt, egal was ich mache an meinen Baustellen, in meinen Musterangeboten, in meiner Eigenorganisation, die Art und Weise, wie ich mit meinen Leuten umgehe, es gibt eigentlich für alles eine Art Best-Practice-Standard. Das heißt, du machst es, das hat sich bewährt und ist gut. Und wenn es eben nicht gut ist, dann ist es halt nicht das beste Practice, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hat sich bei mir noch so eine Geschichte entwickelt, weil ich gesagt habe, ich arbeite nur noch iPad-only, habe ich plötzlich festgestellt, es gefällt mir, mich selber ständig zu hinterfragen, geht es nicht noch weniger? Brauche ich wirklich so viele Geräte, wie ich habe? Brauche ich wirklich so viele Prozesse, die ich habe? Muss ich so viel Geld für Dinge ausgeben oder kann ich da nicht drauf verzichten? Und ich glaube, dieser Minimalismus-Gedanke, der hat sich mittlerweile bei mir so eingeprägt, dass ich auch da mittlerweile nicht nur gucke, was ist Best Practice, sondern geht es auch mit dem geringstmöglichsten Aufwand. Und das, by the way, Michael, spart wahnsinnig viel Geld. Ja, das ist klar. Tut nicht weh, wenn einer sagt, ich will 5 Computer, super, dann mach das, aber brauchst du es wirklich? Oder kannst du das Geld vielleicht auch für andere Dinge verwenden? Und dann Effizienz. Wir sprechen auch in diesem Podcast gleich noch über andere Punkte, was Effizienz betrifft. Ich habe irgendwann mal gemerkt, mich nervt es zu Tode, 7 Tage in der Firma zu hocken. Ich wollte es nicht, ja. Mal abgesehen davon, dass wir beide ja im Ehrenamt sowieso nicht 7 Tage in der Firma hocken. Und was machen wir Vollpfosten, wenn wir einen ganzen Tag fürs Ehrenamt unterwegs waren? Wir hocken Samstagmorgen oder Sonntag in der Firma und holen dann das nach, was wir da halt nicht gemacht haben. Ja, das muss man einfach wissen. Jeder hat die begrenzte gleiche Lebenszeit. Klar, einer stirbt früher, der andere stirbt später. Ja, das hängt auch mit Lebenswandel zusammen. Aber letztendlich haben wir doch alle die gleiche Zeit am Tag zur Verfügung. Und da habe ich gesagt, und das will ich auch nicht mehr. Ich will nicht 5, 6, 7 Tage rumdubeln, sondern ich möchte gern mit dem möglichst wenig zeitlichen Aufwand das alles erledigen.
Hand aufs Herz. Wie viele Tage arbeitest du? Und aber heute Samstag Mittag, ja, jetzt ist es 20 vor zwei.
Ja. Ich arbeite 7 Tage, aber es ist für mich keine 7-Tage-Woche. Ich empfinde es halt nicht als Arbeit. Aber meine Intention in meinen Best-Practice-Seminaren ist ja eher auch davon auszugehen, dass ich möchte, dass Menschen auch weniger arbeiten, aber produktiver sind.
Ja, weil du natürlich auch in dieser Zeit dein Ehrenamt machst und weil du in dieser Zeit auch deine Seminare
Ja.
vorbereitest und dich auch selbst im Prinzip in dem Bereich weiterbildest. Also, ich finde das gut. Mit Minimalismus muss ich mir auch mal ein paar Gedanken machen, weil ich glaube, das ist auch wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja, lieber etwas Vernünftiges kaufe, hohe Qualität, aber dafür halt vielleicht ein bisschen weniger. So, kommen wir zu dem Thema Arbeitszeit, das ist ja sehr, sehr spannend. Also alle sprechen von der 4-Tage-Woche. Das ist ja das, was uns am Ende die Lösung schlechthin bringt, weil wir ja so viele Fachkräfte haben und die Arbeit auf alle anderen verteilen können, die noch in den Regalen stehen und nur darauf warten, endlich losgelassen zu werden. Also bist du tatsächlich auch für die 4-Tage-Woche? Hast du keinen Bock mehr zum Schaffen?
Ja, ich muss so schmunzeln, weil ich habe das einmal bei uns im Zentralverband vor meinen Landesinnungsmeisterkollegen gesagt und einer meiner Landesinnungsmeisterkollegen hat gesagt, Kalle, du bist doch verrückt, du kannst doch nicht rumlaufen und kannst sagen, du willst als Unternehmer noch 4 Tage arbeiten. Ja, das hört sich ja an, so nach dem Motto, du bist zu faul, um Geld zu verdienen oder was sollen die Meister von dir denken? Nee, ganz ehrlich, also wir haben schon drüber gesprochen, für mich ist eine 7-Tage-Woche, die fließend ist mit Arbeit und Privatleben, völlig in Ordnung. Ich mache das einfach sehr, sehr gerne. Aber eines weiß ich auch. Ich habe den Betrieb 1990, bin ich bei meinem Vater eingestiegen, habe den dann übernommen. Die 90er Jahre waren nicht nur lustig, ja. Hoher Wettbewerb, schlechte Preise und manchmal war es das schon echt eng. Und ich habe wirklich, wirklich viele Jahre auch Tag und Nacht gearbeitet, weil es einfach nötig war. Punkt, ja. Du kennst, der Spruch von dir ist, lieber am Abend kaputt wie pleite, ja.
Lieber abends müde wie pleite, ja.
Das ist ein guter Spruch von dir. Das muss man auch wirklich so sehen. Und ich musste das halt tun, ja. Ich hatte halt sehr hohe Investitionen. Ich hatte 2 Schwestern, mit denen ich mich da auch finanziell einigen musste. Und letztendlich stand ich irgendwann mal vor einem Haufen Bergschulden. Und eine Firma, die hatte einen guten Ruf, aber war bei weitem nicht so modern, wie sie heute war. Ja, ich muss euch nicht erzählen, die, wo schon 30 Jahre im Geschäft sind, wie die Mitarbeiter vor 30 Jahren unterwegs gewesen sind im Vergleich zu heute, das sind halt Welten. Und irgendwann mal so in den letzten Jahren ist der Punkt zu mir gekommen, wo ich gesagt habe, es war bei mir nötig, ich habe das gemacht. Ich würde auch heute jedem, bei dem es nötig ist, sagen, hau rein, zieh durch. Ich würde nicht sagen, das muss auch alles in 4 Tagen möglich sein. Das wäre der falsche Ansatz, weil es gibt Zeiten im Leben, da musst du reinhauen. Aber ich glaube, ich selber wollte das heute auch nicht mehr. Ich würde meinem Nachfolger oder ich lebe das meinem Nachfolger auch vor. Ich habe am 1. Juni habe ich den Betrieb in die dritte Generation weitergegeben, bin aber noch dabei. Aber da machen wir einen extra Podcast mal über Nachfolge drüber, weil da habe ich auch unglaubliche Dinge erlebt. Nicht nur bei mir, auch in anderen Betrieben. Da müssen wir auch mal über Nachfolge reden, wie das funktionieren kann. Aber ich glaube, ich möchte schon Vorbild sein, dass ich sage, wenn deine Mitarbeiter nur 4,5 Tage arbeiten wollen, dann solltest du das gut organisiert, wenn du jetzt nicht so wie wir Ehrenamt, Coach und weiß der Teufel was machst, sondern allein nur dich auf deinen Dachdeckerbetrieb fokussierst, dann glaube ich, und ich kann es auch beweisen, ist es möglich, dass man mit einer 4, 4,5 Tage Woche als Chef gut klarkommt. Du fängst vielleicht morgens um 6 an, arbeitest vielleicht bis abends um 5, vielleicht manchmal auch bis um 6, aber hast wieder deine Mitarbeiter am Freitagmittag auch frei und es ist alles erledigt und der Betrieb läuft toll. Und das ist, glaube ich, nämlich das Hauptproblem, dass ich einfach denke, es hat mit weniger Arbeiten, darf nicht zulasten der Produktivität gehen.
Es ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also, du hast ja gesagt, wir gehen ja beide auch in die Meisterschulen und das ist das, was ich auch immer sage, was ich auch meinem Sohn damals gesagt hat, als er bei uns im Betrieb als Meister eingestiegen ist, auch so in die Organisation, sag ich hier, organisiere deine Pausen. Das Erste, was du machen musst, organisiere deine Pausen. Du bist der wichtigste Mensch in dem Betrieb. Ja, dich gibt es nur einmal und es kommt nicht darauf an, wie viel du machst, sondern es kommt darauf an, ob du es richtig machst und ob du das Richtige machst, weil am Ende nimmt sich jede Aufgabe so viel Zeit, die du ihr halt auch zur Verfügung stellst. Und das merken wir ja selbst. Also mir geht das manchmal so. Manchmal, ja, bist du nicht richtig motiviert, dann dümpelt das also vor dir hin und denkst am anderen Tag, ja, bist du viel effizienter. Also wenn du ständig Telefon hast, wenn ständig die Hütte brennt und du versuchst irgendwas Kompliziertes zu machen, dann kommst du einfach nicht voran. Dann brauchst du ein anderes Zeitmanagement. Das heißt nicht, dass du die Zeit managen kannst. Das heißt nur, dass du dich halt zu anderen Zeiten damit beschäftigen solltest, wenn mehr Ruhe ist. Ja, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema. Die Arbeit hat ja bei weitem auch bei der jungen, bei der nachfolgenden Generation nicht den Stellenwert, wie es vielleicht bei uns mal so war. Morgens lieber abends müde wie pleite. Du arbeitest quasi, du lebst, um zu arbeiten, das ist komplett jetzt rum. Eher arbeitest du, um zu leben. Heute geht es um Work-Life-Balance. Aber da weiß ich, habe ich mal gesagt bei dir, da bist du total auf Kriegsfuß, findest du überhaupt nicht gut. Du hast ein anderes Gefühl, was dafür wichtig wäre.
Ja, ganz, ganz ehrlich, also es nervt mich auch, wenn ich das ständig mit dieser Work-Life-Balance höre. Also aufgefallen ist mir, dass so mit Corona die Leute gemerkt haben, man kann auch leben mit weniger. Also das ist, glaube ich, so ein, das merke ich in allen Bereichen. Ich habe Freunde in der Medizin, die mir sagen, die Leute sind seitdem nicht mehr, die arbeiten lieber 80% fürs gleiche Geld, wie dass sie 100% und Überstunden schinden. Und Work-Life-Balance, ich glaube, das ist eine Lüge. Das würde ja bedeuten, dass du es schaffst, den perfekten Ausgleich zwischen Work und Life, also Leben, zu finden, also Freizeit. Und es klappt ja nie. Du hast ja immer am Tag immer irgendwelche Dinge, die zwischen reinkommen oder andere Sachen. Selbst wenn du dich gut strukturierst, klappt es ja nie. Also meine Philosophie ist eher die, es reicht auch nicht, wenn du sagst irgendwie, ich muss. Mach einen Job, den du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ja, das würde ich sofort unterschreiben, aber trotzdem hat man Tage, da wird man am liebsten in die Ecke kotzen, weil man einfach keinen Bock hat, ja. Und wie du sagst, man kommt nicht voran und es läuft nicht. Und deswegen glaube ich, müssen wir den Leuten wieder lernen, dass es Spaß macht zu arbeiten, dass man so arbeitet, dass man mit Freude zur Arbeit geht. Und du hast ja auch schon gesagt, ja, wenn du als Chef immer am Limit bist, wie soll denn dein Betrieb dann gut dastehen? Du bist vielleicht unausgeschlafen, hast du viel gearbeitet, bist schlecht drauf. Manche bringen ja dann, neigen ja auch dann dazu, noch Alkohol zu trinken. Was für ein Bild erzeugst du bei deinen Kunden? Wie sehen dich deine Mitarbeiter? Ja, wenn du so total gestresst und genervt überall rumläufst, da will doch keiner was mit dir zu tun haben. Also wir müssen den Leuten wieder lernen, dass Work-Life-Balance eher Work-Life-Integration bedeutet und dass man einfach Leben und Arbeit fließend miteinander verbindet.
Insofern finde ich das gut, was du am Anfang gesagt hast. Du bist Vorbild, ja, willst Vorbild sein. auch für andere Unternehmer, für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für deine Mitarbeiter. Du sagst das vollkommen richtig. Ja, wenn du selbst nicht motiviert bist, wenn du selbst nicht gut gelaunt bist, kannst du von deinen Mitarbeitern nicht verlangen, dass sie motiviert und gut gelaunt auf die Baustelle fahren. Insofern, wie heißt das schön, der Fisch, der fängt immer am Kopf an zu stinken. Und du musst halt einfach gucken, dass du dir selbst auch Freiräume einräumst, dass du nicht dein Tag volles Rohr verplanst, dass du überhaupt keine Luft mehr hast, weil es kommt immer irgendwie was dazu. Ich habe noch nie erlebt, also und so lange, wie ich jetzt selbstständig bin, dass die Arbeit an einem Tag weniger wurde, die ich mir vorgenommen habe. Es kommt immer irgendwie was dazu. Und da musst du Freiräume, musst du dir da schaffen. Und wo ich dich auch immer wieder aufregen kann, ist mit dem Wort Skalierung. Also, du musst skalieren, du musst am Betrieb statt im Betrieb arbeiten, du musst dich herausnehmen. Da, ja, da guckst du jetzt schon wieder ganz komisch. Schau mal auf. Warum mal
Also,
rein?
da zuckt eigentlich schon fast meine rechte Hand, da würde ich am liebsten schon einem eine Klatsche geben, wenn ich das höre. Nein, der Punkt ist relativ einfach und schnell erklärt. Also, egal wo du dich momentan im Internet umschaust, egal bei wem, ja, versuchen dir Menschen zu erzählen, dass das einzigste Glück im Handwerkbetrieb im Wachstum besteht, also Skalierung, das heißt immer größer werden. Jetzt gibt es halt zwei Probleme. Erstens Fachkräftemangel, ja. Also man kann natürlich schon skalieren. Die Frage ist nur, mit wem und in welcher Qualität, ja. Und kannst du das überhaupt als Chef? Also ich sage jetzt mal, ohne jetzt abwertend klingen zu wollen, aber ich wollte es nie. Also wir haben immer Mitarbeiter so zwischen 8 und 20 Mitarbeiter gehabt. Ich wollte nie größer werden und wachsen. Denn du brauchst ja dann, sag mal, so gefühlt kann man als ein Meister 8 bis 12 Leute gut handeln. Jetzt reicht es aber nicht, dann 16 Leute einzustellen, sondern da musst du verdoppeln. Aber dann brauchst du halt einen zweiten guten Meister oder Führungskraft oder wie auch immer, um wachsen zu können. Und das sehe ich halt im Moment nicht. Und wenn man bedenkt, dass die Mehrheit unserer Betriebe in Deutschland eher kleine oder mittlere Betriebe sind, dann können die nicht alle wachsen. Aber sie können erstmal die Basics, also das, was sie grundsätzlich schon mal tun, richtig machen. Denn Wachstum bedeutet, schnell groß zu werden, heißt nicht viel Geld zu verdienen. Ich muss euch allen, die uns jetzt zuhören, nicht sagen, dass viele Mitarbeiter nicht automatisch bedeutet, viel Geld zu verdienen. Denn wenn du schlechte Mitarbeiter hast, hast du im Zweifelsfall ein sehr hohes Maß an Reklamationen und Gewährleistungen. Das kostet richtig Geld und Nerven. Oder aber du hast halt Mitarbeiter, auf die du dich nicht verlassen kannst. Deswegen, ja, ich glaube, es gibt ein paar coole Betriebe. Du hast im letzten Podcast, hast du Hanebutt erwähnt. Herzliche Grüße, Henning, an dieser Stelle. Ja, ich glaube, es gibt sehr erfolgreiche Betriebe,
Große Betriebe, ja.
die gut wachsen können und die das toll machen, weil sie es können, weil sie Profis haben, weil sie gut beraten werden. Aber jetzt einfach mal einem normalen, stinknormalen Handwerksbetrieb zu sagen, du musst wachsen, um erfolgreich zu sein, ist Bullshit. Ich kenne kleine Betriebe, 6, 8, 12 Leute, die richtig viel Geld verdienen. Ja. Und ich bezweifle, dass viele große Betriebe unbedingt genauso gut dastehen. Also klein, fein ist nicht das Schlechteste. Und natürlich kannst du dann wachsen, wenn du die richtigen Personen hast und es auch sinnvolles Wachstum ist. Aber Wachstum nur um des Wachstums willen. Und deswegen regt mich das so auf, wenn ich in Social Media immer nur höre, du musst wachsen, 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 groß werden, Leute einstellen, du musst deine Produkte verkaufen. Ja, kann man machen. Also im Internetmarketing, auch in Schneeballsystembereichen gibt es ja genug Beispiele, ist dieses Wachstum möglich. Da gibt es auch ein paar, die richtig verdienen, aber die Mehrheit eher nicht. Das ist wie bei Influencer. Es gibt sehr erfolgreiche Influencer und Influencerinnen, die richtig viel Geld verdienen, aber die Mehrheit halt eher nicht. Und zu mir hat mal ein Kollege gesagt, du musst dich aus dem Betrieb rausnehmen, um am Betrieb zu arbeiten. Das hört sich für mich tatsächlich eher erstmal ein bisschen nach Faulheit an, weil du hast keinen Bock auf dein Tagesgeschäft. Jetzt finde ich aber gerade Handwerksmeister sollten halt schon wissen, was an ihren Baustellen passiert. Da gibt es heute digitale Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber ganz ehrlich, du bist doch der Chef. Du gehst doch an die Baustellen. Du sprichst doch mit deinen Kunden. Du bist doch der Verkäufer. Wenn du dich jetzt ersetzt, stellen sich mir zwei Fragen. Warum macht der sich nicht selbstständig, der dich ersetzt? Ja, weil der macht ja nichts anderes. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, warum willst du dich rausnehmen? Meiner Meinung nach, weil viele Kollegen keinen Bock auf Tagesgeschäft haben. Nur, ich habe das einmal in einem Fall erlebt. Da hat sich ein Kollege rausgenommen aus dem Tagesgeschäft, um am Betrieb und nicht im Betrieb zu arbeiten. Das hat er exakt ein Jahr gemacht. Dann hatte die betriebswirtschaftliche Ausbildung gesehen. Dann war das sofort vorbei. Also natürlich kann man sich rausnehmen. Ich finde, der Gedanke, dass man mal sagt, ich mache jetzt mal Workation, also Urlaub und arbeite. Ich gehe jetzt als Chef mal raus. Du musst nicht 24/7, 365 Tage in deinem Betrieb sein, ja. Es ist wichtig, dass du dich mal, es ist wichtig, dass du Zeit für deine Familie hast und für deine Hobbys. Aber sich mal rauszunehmen, ich gehe jetzt mal eine Woche in Urlaub in ein tolles Hotel und mache mir mal ernsthaft Gedanken über meinen Betrieb, vielleicht noch mit einem Betriebsleiter, mit meinem Vorarbeiter, mit wem auch immer zusammen. Großartig, aber sich so sagen, ich nehme mich jetzt raus und arbeite nur noch am Betrieb, hört sich für mich extrem nach Faulheit an.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also du musst im Prinzip deine Mitarbeiter weiterbilden, in die Lage versetzen, dass sie auch alleine ihre Aufgaben erledigen können, dass sie die entsprechenden Kompetenzen haben, ja, dass die Entscheidungen treffen können. Das ist doch, glaube ich, das, um was es geht. Wenn du als Chef ja immer rund um die Uhr auf der Baustelle sein musst, weil es sonst nicht läuft, dann musst du daran arbeiten, dass sich das ändert. Dann hast du die Freiräume, dich auch tatsächlich um andere Dinge zu kümmern, um Weiterentwicklung des Unternehmens, Weiterentwicklung der Mitarbeiter, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Ich bin auch der Meinung, skalieren, das ist alles gut und schön bei digitalen Produkten. Du kannst deine digitalen Seminare kannst du an 100, an 1000, an 10.000 Leute verkaufen. So, aber wenn du selbst ein Präsenzseminar, einen Vortrag hältst, dann wird es schwierig, dann bist du das reglementierende Element. Deshalb funktioniert das
Und das ist
nur
ja, und ist
bedingt.
ja, und ist ja auch richtig anstrengend, Präsenzseminare, ne? Also es ist ja nicht so, dass du das jetzt irgendwie so ganz, also Präsenzseminare, die auch was rüberbringen sollen, das kostet richtig Kraft, ne?
Ja, natürlich ist ja auch ein Unterschied. Machst du ein Seminar, dann musst du ja tatsächlich Inhalte liefern oder machst du einen Vortrag, dann schaffst du Anreize, ja, dann setzt du Impulse und dann lockst du so ein bisschen, sag, hier, beschäftig dich damit, hopp, und wenn du dann weiter Informationen brauchst, da gibt's noch was, da oder da. Das ist ja auch das Schöne beim Speaker, ja. So ein Speaker bringt keine Lösung, ja, sondern der ist unterhaltsam, der sagt dir, um was es geht und der sagt dir, was du machen solltest, in welche Richtung du gehen sollst, aber wie du es tatsächlich umsetzt, das ist wieder ganz was anderes. Also da läufst du bei mir offene Türen ein, also das kann ich jetzt verstehen, dass man sagt, okay, du musst nicht jeden Tag einen neuen Mitarbeiter dazu nehmen, setze deine Mitarbeiter vernünftig ein, entwickle die weiter. Jörg Knoblauch, Professor Knoblauch hat irgendwann mal gesagt, es gibt A, B und C Mitarbeiter, ja. Die einen, ja, treiben den Betrieb, ja, nach vorne, die anderen sind so ein bisschen Mitläufer und die anderen ziehen in die falsche Richtung. Die musst du sofort entsorgen und da musst du gucken, dass du aus deinen B-Mitarbeitern A-Mitarbeiter machst und dafür brauchst du Zeit, ja. Und wenn du dann irgendwann, wenn das richtig gut machst und dann läuft der Betrieb auch ohne dich, ja. Und was so die jungen Unternehmer, die Selbstständigen angehen, die jetzt auch vielleicht zum Beispiel aus der Meisterschule kommen, da teile ich das vollkommen, sag hier, lieber abends müde wie pleite. Ja, da suchst du dir ein gutes Netzwerk, gehst du in die Innung, ja, umgibst dich mit Gleichgesinnten. Meine Oma hat früher immer gesagt, ja, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Ich habe das nie verstanden, weil die immer gesagt, ja, der ist ein schlechter Umgang und so weiter. Heute weiß ich das. Ja, du bist die fünf Personen, der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich umgibst. Ja, das heißt also, wenn du nur Leute hast, die dich runterziehen, dann bist du irgendwann auch negativ. Also such dir ein Netzwerk, such dir Leute, die dich inspirieren. Und wenn du der Beste, ja, der inspirierendste Mensch in einem Raum bist, dann sieh zu, dass du Land gewinnst, dann bist du im falschen Raum. Du musst immer Leute haben, an denen du dich messen, reiben kannst. Das ist, glaube ich, das. Und wenn du dann, ja, wenn dann dein Betrieb läuft und du hast die ersten Lücken geschlossen, ja, dann gehst du zum Karl-Heinz und sagst, hier, jetzt machen wir die Sache rund, dann hast du einen Personal Coach. So sehe ich das. Ja, aber ganz am Anfang die Kohle in einen persönlichen Coach investieren, halte ich sehr oft viel verfrüht, je nachdem, wie viel man an Investitionen zur Verfügung hat. Also, ich kenne ja auch deinen Vortrag mittlerweile, hast du ja ein paar Mal jetzt gehalten, wo ich dabei sein durfte. Zukunftsstrategie, Dachdeckerhandwerk 2030, das haben wir übrigens bald, ja, also in 6 Jahre sozusagen. Also, wie kam es zu diesem Vortrag? Ich finde ihn sehr cool und auch sehr inspirierend. Ja, da gehst du auch so ein bisschen rein und drückst auch rein. Der ein oder andere fühlt sich so ein bisschen ertappt, ich ehrlich gesagt auch. Und was sind so die Inhalte? Erzähl das mal hier.
Genau, also im Jahr, ja, es muss sein, im Jahr 2020, also auch ziemlich zu Beginn mit Corona, hatte ich plötzlich mal eine Scheißangst, ne? Und ich habe gedacht, die ersten Lockdowns kamen, Corona hat sich kein Mensch von uns vorstellen können. Heute weiß das keiner mehr. In 20 Jahren ist es vielleicht völlig vergessen, wenn nicht nochmal eine neue Pandemie kommt. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, was passiert jetzt eigentlich gerade um uns herum? Ja? Was hat es für Auswirkungen auf mich als Mensch, auf meine Familie, auf meinen Betrieb? Und als Landesinnungsmeister bin ich halt auch für den Verband zuständig, als Vorstand. Ja? Auch da musst du ja erwarten, die Kolleginnen und Kollegen von dir ja auch, dass du mit Beispiel vorausgehst. Ja? Du kannst ja nicht als Chef eines Landesverbandes hinstehen und sagen, oh, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du musst ja aktiv mal drüber nachdenken. Und der Vortrag ist dann entstanden. Relativ kurz darauf kam dann noch der Ukraine-Krieg. Der hat dann quasi mich noch in dem bestätigt, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mich mal so hingesetzt. Und das Lustige war, Michael, du kennst es ja sicher, wenn man interessiert ist und auch im Internet viel unterwegs ist, gibt es immer mal wieder Fotos oder Bilder, die dich irgendwie ansprechen. Und dann speicherst du die irgendwo in der Fotorolle, ja, oder auf deinem Computer. Und als ich dann in dieser Situation war, darüber nachzudenken, was eigentlich gerade in der Welt passiert, bin ich quasi mein Fotoalbum durchgegangen und habe plötzlich gemerkt, in den vielen Fotos, die ich da drin liegen habe, steckt ein System, da besteht ein Zusammenhang. Das erklärt, warum unsere Welt so ist, wie sie ist und wie sie sich weiterentwickelt. Und ich will jetzt nicht sagen, mir ist ein Licht aufgegangen, aber dann habe ich plötzlich mal gemerkt, wir steuern auf Probleme zu, die wir sehr leicht verhindern können, wo wir im Handwerk uns sehr gut auch als Klimagewerke im Dachdeckerhandwerk profilieren können. Aber wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen uns besser aufstellen. Wir müssen die Digitalisierung besser nutzen. Wir müssen die Verbandsstrukturen verbessern. Und daraus ist ein sehr, sehr langer PowerPoint-Vortrag entstanden, den ich dann das erste Mal in Berlin im höchsten Gremium des Zentralverbandes bei unserer Mitgliederversammlung. Du warst ja auch dabei und viele Landesinnungsmeisterkollegen und Geschäftsführer waren auch dabei. Das erste Mal gehalten habe. Und das war für mich so, eigentlich habe ich mir erstmal selbst mein Leben erklärt, ne? Wo ich gesagt habe, was passiert gerade, wo will ich hin, welche Richtung geht's? Und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich das für mich behalten? Das erzähle ich jetzt mal meinen Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile habe ich es in fast allen unseren Innungen bei uns auf der Schule gehalten. Und dann plötzlich, so vor 1,5 Jahren, habe ich gemerkt, das wäre eigentlich viel cooler, wenn das viel mehr Menschen hören könnten, was ich da erzähle. Mein eigenes Netzwerk reicht gar nicht mehr aus, um das zu erweitern. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, auch dazu Seminare zu machen. Und so sind eigentlich dann auch also daraus sind dann auch meine weiteren Seminare entstanden.
Ja, sehr cool. Also muss man auch sagen, ein Teil aus deinem Vortrag ist ja auch dann in unsere neu gegründete Strategiekommission mit überführt worden. Damit beschäftigen wir uns auch. Du hast auch den Vortrag mitsamt all deinen Notizen auch zur Verfügung gestellt, auch den Landesverbänden zur Verfügung gestellt. Das ist auch im Prinzip mehr, als man eigentlich erwarten kann an der Stelle. Aber heute wollen wir ja eigentlich über dein neues Seminar Best Praxis für Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk sprechen. Das ist auch online verfügbar. Jetzt musst du uns mal abholen. Ja, warum glaubst du, dass dieses Seminar auch für deine Teilnehmer hilfreich ist?
Also der erste Punkt war das schon erwähnte Zukunftsseminar. Ich glaube, es ist spannend, mal eine andere Brille aufzusetzen. Ja. Das trifft, wir beide kennen das auch. Ja. Haben Glaubenssätze, aber wir gehen dann halt hin und setzen mal eine andere Brille auf und überprüfen, ob diese Glaubenssätze noch zutreffen. Und ich glaube, mit meinem Best-Practice-Seminar, das ich für Unternehmerinnen und Unternehmer halte, das ähnliche Seminar gibt es auch für Meisterschülerinnen und Meisterschüler. Ich gehe auch damit an die Meisterschulen. Und da aber dann spezifiziert auf die Meisterschüler. Und so habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte es mal für Handwerkerinnen und Handwerker machen. Und aus diesem Quatsch, aus diesem Zukunftsseminar habe ich gesagt, die Inhalte gebe ich jetzt erstmal weiter, um einfach mal den Kolleginnen und Kollegen im Handwerk vielleicht mal die Möglichkeit zu geben, eine andere Brille, meine Brille aufzusetzen. Es muss nicht heißen, dass das der richtige Weg für die Kolleginnen und Kollegen ist. Aber vielleicht ist es mal lohnenswert zu schauen, wie jemand, der schon so viele Jahre wie ich unterwegs ist, die Dinge sieht. Wie denkt er darüber nach? Welche Ideen hat er? Wie glaubt er, dass er es besser machen kann? Und das Coole ist halt bei uns, Michael, ist ja diese Authentizität. Das heißt, wir denken uns das nicht theoretisch aus, sondern wir haben alles selbst ausprobiert. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe es auch in diesem Podcast schon gesagt, es gibt eigentlich für die wichtigsten Punkte im Leben Best-Practice-Beispiele, also die wichtigsten Punkte in unserem Tagesgeschäft. Wenn du die einfach mal verstanden hast, dann schaffst du es plötzlich sehr, sehr viel erfolgreicher zu sein und sehr viele Dinge in kürzerer Zeit zu bewegen.
Also auf jeden Fall eine coole Sache. Gibt es da jetzt mehrere Folgen davon?
Genau, als erstes empfehle ich mal, auf meine Seite erfolgreich-handwerker.de zu gehen. Da seht
Verlinken
ihr,
wir alle in den Shownotes
genau, da
natürlich.
seht ihr, was ich so alles mache. Und da gibt es dann eben ein Seminar, das heißt Best Practice für Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk. Und da gibt es mal so einen ersten Überblick. Ich werde dazu jetzt auch in den nächsten Tagen noch ein Video aufnehmen, was ich dann auch auf dieser Seite veröffentliche, weil du kannst viel schreiben, aber du musst in einem Video, in so einem Promo-Video eigentlich auch mal ein bisschen erklären, um was es wirklich geht, damit die Leute überhaupt verstehen. Sonst denkt ja jeder wieder so ein Vollpfosten, der ein PDF verkaufen möchte für 2,50 €. Nee, das ist es natürlich nicht. Und in diesem Best Practice Seminar habe ich mehrere Folgen. Es gibt erstmal eine Einführung in das Thema generell, aber dann rede ich auch mal eine halbe Stunde darüber, wie geht's, was passiert denn gerade in unserer Gesellschaft? Wie ist es mit der politischen Zeitenwende? Wir alle haben jetzt gerade die Ampelregierung erlebt. Ein paar Dinge waren cool, aber viele halt auch nicht. Und es hat ja auch Wirkungen auf uns privat und geschäftlich und auf alle Bereiche. Und da werfe ich mal einen Blick in die Runde und sage, schaut mal Leute, wir stehen momentan gesellschaftlich und politisch hier. Der Weg der Richtung ist eigentlich erkennbar und vorgegeben, nicht zuletzt durch den Klimawandel, der uns ja stark betrifft. Und damit muss man umgehen. Dann gibt es eine Folge, da spreche ich eine halbe Stunde über den menschlichen Faktor, ja. Wie sehen dich deine Kunden und deine Mitarbeiter? Bist du ein cooler Typ oder ein guter Typ oder willst du alle nur absaugen und schlecht behandeln? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal versteht, warum man faul, fleißig, warum man keinen Bock hat, was das persönliche Mindset, ja, wie denkt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Das persönliche Mindset, dir brauche ich es nicht erzählen, aber ich erzähle es den Leuten da draußen. Wenn du scheiße drauf bist, immer nur, oder du hast vorhin gesagt, wenn du dich mit falschen Menschen umgibst, dann wird dein Leben scheiße sein, ja. Das Leben schenkt dir nichts. Es steht dir auch nichts zu. Aber du hast es auch schon erwähnt, es belohnt Talent und Fleiß, ja. Und im Zweifelsfall endet das Leben irgendwann mal garantiert tödlich und wenn du Pech hast, mit Schmerzen. Und dann macht es doch Sinn, dass du in deinem Leben das Beste draus machst, ja. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die halt eher auf der dunklen Seite unterwegs sind und vielleicht mit ein bisschen Hilfsmitteln einfach mal verstehen könnten, warum es besser funktioniert. Und du weißt das auch oder ihr draußen kennt es vielleicht auch. Wenn du mal ein Problem erledigt hast, so dass du es verinnerlicht hast, wird dieses Problem wahrscheinlich nie mehr in deinem Leben entstehen. Wenn du dich nur schlecht ernährst und irgendeiner dich mal zeigt, wie geil es ist, wenn du Sport machst und dich gesund ernährst, und wenn du merkst, wie viel Power du plötzlich hast, dann merkt man natürlich schon, wie viel besser das Leben werden kann. Und das Tolle ist, das hat was mit so Eigenprogrammierung zu tun. Je öfter du Dinge richtig machst, desto mehr verinnerlichst du das und desto öfter wirst du auch in Zukunft Dinge richtig machen. Und du öffnest dich dafür auch, mit offenem Geist herumzulaufen und Dinge wahrzunehmen, die du vielleicht bisher nicht erkannt hast. Dann gibt es eine Folge über Mitarbeiterinnen und Angestellte. Ich bin jetzt nicht derjenige, der Menschen sagen kann, wie er am schnellsten und am einfachsten Mitarbeiter gewinnt. Ja, zumal es momentan echt schwierig ist. Ich kann dir aber vielleicht mal sagen, wie du es einschätzen kannst, entsprechend der Art und Weise, wie sich deine Mitarbeiter dir gegenüber verhalten. Oder ich kann dir mal einen Spiegel vor das Gesicht halten und kann mal sagen, wie sehen dich andere Menschen und ist das gut so oder kann man das vielleicht besser machen? Und dadurch kann man sehr erfolgreich sein, was den Umgang mit Mitarbeiterinnen, mit Subunternehmern, mit Geschäftskunden ist. Wir haben ja ständig mit Menschen zu tun, ja. Und da muss man auch mal lernen, vielleicht, wie man das machen kann. Lieblingsthema von mir, auch eine Folge, ist die Digitalisierung. Da spreche ich einfach mal über die grundlegenden Probleme in der Digitalisierung und auch, wie es da im Handwerk besser gehen könnte. Und der größte Posten an meinem Best Practice Seminar und meine Seminare, das Coole ist, du zahlst einmal für das Seminar, dann kannst du das so oft wie möglich anschauen. Aber es wird halt auch regelmäßig Updates geben. Sobald ich was Neues kann, kommt es in mein Seminar. Wenn du Bestandskunde bist, kannst du es dir wieder anhören. Das ist ähnlich wie bei dir in der Akademie. Kunden profitieren auch in Zukunft von dir, auch wenn sie quasi nur einmal irgendwas gekauft haben.
Der Preis
Und
gilt sozusagen lebenslang.
gilt quasi lebenslang, ja, solange wie wir tätig sind. Und in einer Folge, die Folge 5, da spreche ich wirklich mal 42 Minuten über Best-Practice-Beispiele. Da sage ich, wie ich es mache, wie es bei mir erfolgreich war. Ich behaupte nicht, dass es vielleicht auch für dich dann erfolgreich sein wird. Aber ich sage dir ganz sicher, oder ich sage den meinen Kundinnen und Kunden der Seminare, ich glaube, in 80% der Fälle wird es sehr hilfreich sein, mal gezeigt zu bekommen, wie ich es mache. Ein kleiner Teaser. Digitale Baustellendokumentation. Das ist so ein wichtiges, wertvolles Instrument und die wenigsten unserer Kollegen nutzen das. Wir machen immer noch WhatsApp und haben noch keine gescheite Organisation. Und da zeige ich mal wirklich, und da lasse ich die Hosen runter, an ein paar Beispielen, wie ich es mache und wie ich damit erfolgreich geworden bin. Und last but not least, in der letzten Folge spreche ich über Nachfolge im Handwerk. Katastrophe in Deutschland, Michael. Ich habe es erwähnt, ich habe meinen Betrieb gerade frisch übergeben an einen Mitarbeiter, der auf die Meisterschule gegangen ist und bin sehr happy, ja, und werde auch alles mit meiner Frau zusammen dafür tun, dass es so bleibt. Ich kenne aber viele Fälle von Kolleginnen und Kollegen, wo es gar nicht funktioniert hat. Und da spreche ich auch mal noch nicht so sehr drüber, wie man das vernünftig hinkriegt, aber mal über die Fehler, die man machen kann, beidseitig, sowohl bei dem, der es übernehmen möchte, als auch bei dem, der verkaufen möchte. Und ich glaube, in dieser Folge lernt man sehr viel darüber, dass man schon mal die Hürde nicht zu hoch setzt und dass man das alles schon mal auf einen Weg bringt, der auch für beide Seiten erfolgreich ist. Natürlich gibt es da noch viele Dinge zu richten. Und ich bin auch kein Jurist oder kein Steuerberater. Die musst du ja dann trotzdem noch ins Boot holen. Aber es schadet nicht, schon mal zu sehen, wie es vielleicht besser gehen könnte. Und ganz ehrlich, Michael, das Seminar gibt es für knapp 300 Euro. Ich behaupte jetzt mal eine Sache. Mehr Wissen in dieser Form findest du nirgendwo in Deutschland.
Das ist ja noch kein Euro am Tag. Das ist ja
Ja.
im Prinzip, wenn du es auf ein Jahr runterrechnen würdest, das ist ja lächerlich. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Da sind sogar philosophische Aspekte drin. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende geht es halt auch darum, klar kannst du jetzt nicht sagen, das war mein Betrieb, das ist meine Erfahrung, das waren meine Erfolge und die stülpe ich jetzt über jemand anderem. Aber allein schon, dass man neue, frische Ideen bekommt, ja, dass man inspiriert ist und das machst du ja, du inspirierst, du begeisterst ja auch dann Menschen dazu, einfach auch mal anders da an die Sache ranzugehen. Ich glaube, das ist sowas von hilfreich, weil das sehe ich auch bei uns, ja, Karl-Heinz, bei uns beiden ist ja, oder bei allen Selbstständigen, allen Unternehmern, steht ja morgens keiner vom Bett und sagt, jetzt steh auf, du fauler Sack, ja,
Ja.
geh raus, arbeite, mach was. Sondern wir müssen uns ständig aufs Neue selbst motivieren. Und das ist eine große Herausforderung. Deshalb ist es enormst wichtig, ja, dass wir uns tatsächlich auch mit Dingen beschäftigen, die uns Spaß machen. Das Arbeiten muss Spaß machen, ja. Soweit wie Arbeit halt Spaß machen kann. Aber wenn du mit Widerwillen drangehst, dann hast du keinen Bock, dann bist du kein gutes Vorbild und dann läuft es auch einfach nicht.
Weißt du,
Also ist auf
Michael?
jeden
Ja.
Fall sehr, sehr spannend.
Weißt du, Michael, wir treffen ja beide viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich sage jetzt mal, im Handwerk, wenn du es nicht dumm anstellst, kann man ja auch erfolgreich sein, Geld zu verdienen. Und wenn ich dann solche Kolleginnen und Kollegen von uns treffe und ich frage die mal, und wie geht's? Sagen alle super, toll. Und dann denke ich immer ganz oft, dann sag's doch auch mal deinem Gesicht, ja? Das ist ja grauenvoll. Oder Michael, denk doch mal, also bei mir hat sich das mittlerweile so eingeprägt, wenn ich ein Seminar mache, das Erste, was ich morgens mache, ist, ich gucke mir erstmal in aller Ruhe die Seminarteilnehmer an. Ich sage jetzt mal, ohne Blödsinn, auch bei guten Kollegen, Lebensfreude sieht ein bisschen anders aus, auch im Ehrenamt, ja. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Aber wie muss denn mein Leben sein, dass ich mit so einem Gesicht rumlaufe? Ja, das kann doch nicht erstrebenswert sein. Und jeder weiß es auch, ja. Da leidet ja alles drunter. Familie, Freunde, Hobbys, Gesundheit. Ich möchte es in meinem Leben nicht mehr.
Nee, nee. Also ich habe mir auch vorgenommen vor Jahren schon, ich gebe mich nur noch mit Menschen ab, die mich nicht negativ beeinflussen, die mich runterziehen, mit solchen Menschen, mit solchen Leuten will ich einfach nichts zu tun haben. Das Recht, das nehme ich mir raus. Ja, und das ist, glaube ich, auch enormst wichtig. Und nochmal, da kommen wir wieder zu dem Thema, was ist Erfolg? Ja, es gibt genügend Kolleginnen und Kollegen, die sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, die verdienen gutes Geld, sind aber total unzufrieden mit ihrem Betrieb, mit ihrem Job, mit ihren Mitarbeitern. Und weiß nicht, ob das dann auch erfolgreich ist. Und da hilfst du tatsächlich auch mit deinen Seminaren, mit deinen Inputs, mit deinen Ideen zu sagen, okay, erfolgreich kann auch gleichzeitig glücklich sein. Ja, also das finde ich sehr gut. Und mich würde mal interessieren, was gibt es noch in Zukunft von dir? Welche Seminare, ja, welche Vorträge können wir noch sehen, erleben und was hast du noch für Pläne?
Also was
Weil
mir
du hast ja
ganz,
jetzt Zeit, du hast ja den Betrieb abgegeben.
ja, aber ich werd mich jetzt auch sehr intensiv mal noch um Netzwerken bei uns in der Verbandsstruktur kümmern. Das habe ich mir auch noch so ein bisschen die nächsten 3 Jahre auf die Fahne geschrieben. Wir brauchen in Karlsruhe ein neues Bildungszentrum, das wir bauen oder kaufen müssen. Da reden wir über einen zweistelligen Millionenbetrag, also langweilig wird mir nicht. Aber tatsächlich ist es so, Mir ist eines aufgefallen, zum Beispiel auch bei meinem iPad-Seminar. Da erkläre ich ja wirklich auch, indem ich den Bildschirm abfilme, genau wie ich es mache. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen, Handwerkerinnen und Handwerker, mit denen ich mich unterhalte, mich gar nicht verstehen. Ja, jetzt nicht, weil ich nicht gut reden kann oder weil ich es nicht erklären kann, sondern weil sie nicht das Bild vom Auge haben, das ich in meinem Kopf vor meinen Augen habe. Das heißt, wenn ich technische Dinge über technische Dinge spreche, dann sehen viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht die Notwendigkeit wie ich und die wissen auch gar nicht, welchen Nutzen das hat und was man dadurch anderes Neues gewinnen kann. Ich glaube, Michael, und das ist vielleicht für dich auch für deine Akademiegeschichten wichtig, wir müssen viel mehr auch einfache Dinge erklären. Das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern wenn wir beide uns unterhalten, ja, und ich schwärme dir von irgendeiner neuen VR-Brille vor, dann beginne ich bei dir nicht mehr bei den Grundlagen. Das kennst du schon. Aber ich habe festgestellt, als Coach oftmals unterhalte ich mich mit Kollegen. Und wie gesagt, ich rede nicht über, das sage jetzt nicht, dass sie dumm werden oder mich nicht verstehen, sondern die haben halt nicht mein Grundwissen. Und ich glaube, kompliziertes Digitalisierung einfach zu erklären, das wird noch so ein Thema sein, das ich mich nehmen möchte, dass ich noch mehr Seminare mache. Und ich habe mich auch entschlossen, das wird mir jetzt demnächst auch in Social Media, den Leuten, die mir in Social Media folgen, deswegen folgt mir auch in Social Media. Ich werde jetzt auch immer öfter mal Gratis-Content in Social Media veröffentlichen, wo ich mal kurze Dinge erkläre. Einfach kurz erklärt, um mal zu sehen, was das Problem ist. Und die Lösung kriegt man dann, wenn man möchte, auch bei mir. Also ich glaube, das ist so ein Thema, dass ich einfach auch mal Dinge einfach erkläre, dass es verstanden wird, ja. Dass also, dass Menschen, die jetzt nicht so den digitalen Hintergrund haben wie ich, einfach sagen, okay, das macht Sinn. Und eine zweite Geschichte, Nachfolge. Das ist in Deutschland eine Vollkatastrophe.
Gut.
Nachfolge. Also ich verrate es noch nicht, aber im nächsten Viertelhalben Jahr wird es da auch bei mir ein paar neue Dinge geben. Wir müssen die Nachfolge in Deutschland im Handwerk auf Strecke bringen. Sonst fliegt uns das alles um die Ohren.
Ja, es sind sehr viele Betriebe, die dann einfach nicht weitergeführt werden, weil kein Nachfolger da ist, weil man es einfach versäumt hat oder keine Lösungen hat. Also, ich finde das sehr, sehr cool. Ich freue mich da auch tatsächlich drauf. Und was du auch gesagt hast mit den Seminaren und die Flughöhe, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist das ähnlich. Ich stehe dann immer da und denke mir, naja, wenn ich jetzt was vorbereite, dass der Schlauste, der am weitesten ist in diesem Raum, dass der noch was Neues mitnimmt. Ja,
Ja.
und dementsprechend packst du Dinge rein, die für den
Total überzogen.
Durchschnitt,
Die
ja, die das,
denken, was mache ich hier? Ja, die sagen
ja,
ja,
die kennen noch nicht mal das
ja,
Problem. Die haben das Problem
ja.
nicht erkannt. Du kommst mit einer Lösung um die Ecke
Ja.
und die wissen gar nicht, was du willst.
Das stimmt so. Und da muss man wirklich auch allen Coaches sagen, egal was ihr macht, ja. Natürlich könnt ihr einerseits das Blaue vom Himmel versprechen, aber das fliegt euch irgendwann um die Ohren. Viel cooler ist es, wenn ihr eure Zielgruppe, erstmal müsst ihr wissen, wer eure Zielgruppe ist. Und wenn ihr die Zielgruppe erreicht, dann müsst ihr denen halt Mehrwert bieten und keine Luft, ja. Und dann müsst ihr halt auch, Michael, das ist genau mein Problem auch, ja. Wir setzen zu hohe Maßstäbe an und der Lösung ist es egal, welches Problem es gibt, ja. Das ist einfach so. Und das kann man sicher noch besser machen. Aber ich habe Bock drauf, ja. Also ich werde da noch richtig Gas geben und von daher alles im grünen Bereich.
Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Du hast auch, wie gesagt, jetzt alle Zeit der Welt, in Anführungszeichen. Natürlich hast du noch deinen Verband, den du noch führst mit deinem Team zusammen. Das ist auch viel Arbeit, das weiß ich. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte dir an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für, sagen wir mal, das, was du auch für die Branche machst und auch den Input, den du lieferst und dass du auch uns davon, ja, partizipieren lässt, dass du uns damit auch involvierst, dass wir da auch lernen können, weil du bist tatsächlich, was das angeht, auch ein Vordenker, ein digitaler Vordenker. Und ja, sei auch dann im Prinzip, das bist du aber auch vielleicht ein bisschen geduldig, wenn so jemand wie ich ja dann teilweise ein bisschen hinterherhäschelt und sagt, was hast du nochmal gemeint? Und aber ich gebe mir alle Mühe, da auch Schritt zu halten. Und das ist auch genau das, was ich meine. Ja, also ich finde das auch eine wunderbare Ergänzung mit uns beiden, dass wir uns auch selbst ein bisschen jeden Tag aufs Neue wieder verbessern können. Und das macht dann auch tatsächlich richtig Spaß. Also, Karl-Heinz, ich weiß, dass du das nicht wegen der Kohle machst. Ja, das brauchst du nicht. Das hättest du nicht notwendig. Du könntest anders da wenn du das wolltest, einfacher auch dein Geld verdienen. Das ist ganz klar. Du machst es, um die Branche weiterzubringen. Und deshalb kann ich auch an dieser Stelle nur nochmal Danke sagen. Vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, holt euch das Seminar, bucht es und ihr werdet sehen, ja, das wird einiges auch in eurem Mindset verändern, hundertprozentig. Also den Tipp kann ich euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Und dann von
Kommen wir
meiner
zum
Seite
Ende. Vielen Dank,
kommen wir zum
Michael.
Ende.
Genau, vielen Dank für deine Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Michael und ich haben wirklich Herzblut fürs Handwerk und ich hoffe, ihr merkt es auch und lest es auch zwischen den Zeilen. Und wir haben auch noch Bock drauf, euch die nächsten Jahre da weiterhin einfach zu begleiten, was das Thema angeht. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
Ebenso, macht's gut. Ciao,
Ciao.
ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.